Indien wählt, steht die Demokratie auf dem Spiel? Die größte Wahl in diesem internationalen Superwahljahr hat gerade begonnen. In Indien sind fast 1 Milliarde Wahlberechtigte aufgerufen, in 7 Etappen bis zum 1. Juni über die Zusammensetzung der nächsten Lok Sabha, der ersten Kammer des Parlaments, zu bestimmen. Ein Sieg der regierenden BJP gilt als ausgemacht und damit eine dritte Amtszeit für Premierminister Narendra Modi, einem offensiven Hindu-Nationalisten. Was heißt das für die internationalen Beziehungen Indiens? Darum geht es im Gespräch mit Walter Lindner, bis 2022 deutscher Botschafter in Indien. Guten Tag, Herr Lindner.
Grüße, schön, hier zu sein.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Lindner, Sie haben gerade ein Buch über Ihre Erfahrungen mit Indien vorgelegt. Warum sollte die indische Parlamentswahl uns interessieren?
Allein schon deswegen, weil es die größte jemals abgehaltene demokratische Wahl auf diesem Planeten ist. Zweitens, weil jeder 5. Mensch, der auf diesem Planeten läuft, ein Inder ist. Und weil drittens ein derartig großes Land, das ist das größte Land der Welt, bevölkerungsreichste Land der Welt, alles, was in so einem Land passiert, wie ein Brennglas letztlich die Herausforderungen der ganzen Menschheit darstellt. Wie die Inder damit umgehen, hat Einfluss auf oder Auswirkungen auf den Rest der Welt.
Worauf müssen sich Indiens internationale Partner denn bei einer dritten Amtszeit von Narendra Modi einstellen?
Also ich glaube, Indien ist ja seit Gandhi damals, hat sozusagen als Staatsraison die Gewaltfreiheit, die Blockfreiheit, das sich orientieren zwischen den einzelnen Blöcken, ohne irgendwo Mitglied eines Blockes zu sein. Und ich glaube, das hat der Premierminister Modi gut zustande gebracht, dass er, wenn Sie mal heute gucken, gibt wenige Länder, wenn überhaupt, die es geschafft haben, mit allen Seiten gute Kontakte zu haben und ihre Interessen durchzusetzen. Also mit USA, ja, ganz egal ob Trump oder ob Biden. Mit Israel, ja, aber auch mit den Palästinensern. Mit Russland, ja, aber eben auch mit Europa, mit Australien, mit Japan, ja. Selbst mit China hat man einen gewissen Pragmatismus. Also diese Art von geschmeidiger Interessevertretung, dass man einfach allein durch dieses Gewicht versucht, die Interessen so auszubalancieren, dass sie für die Bevölkerung Indiens am meisten bringt.
Nun wollen Modi und die BJP Indien in eine Hindu-Nation verwandeln. Es soll ja sogar der Name eventuell geändert werden in Bharat. Das ist ein identitäres Projekt zum Nachteil anderer religiöser Minderheiten. Ist Indien unter Modi dann noch ein Wertepartner des Westens, zum Beispiel Deutschlands, wie der Bundeskanzler das beim Besuch letztes Jahr gesagt hat?
Indien ist ein hinduistisch geprägtes Land. 80% der Bevölkerung sind hinduistischen Glaubens. Und zwar nicht wie in Deutschland, dass die Kirchen leer sind, sondern wie es in Indien halt ist. Man sieht es total draußen, das ist alles in den Tempeln, bunte Girlanden und so weiter. Man sieht die Religiosität, die Spiritualität, und die eben sehr mit dem Hinduismus verbunden ist, sieht man dort. Also das ist glaube ich, keine Frage, und das sollte man auch der Indien nicht zum Vorwurf machen, dass es ein hinduistisch geprägtes Land ist. Die Frage ist nur, werden die Verfassungsvorgaben eingehalten, also der Schutz der Minderheiten, der Religionen, keine Diskriminierung von anderen Religionen. Und da habe ich Vertrauen in das Rechtssystem Indiens. Natürlich ist unter Modi das Land nationalistischer geworden, aber ich würde auch sagen, nationalistischer, aber auch mehr selbstbewusst. Weil man sagt, wir haben 7000 Jahre Geschichte, wir haben es satt, dass wir uns weltweit sozusagen von irgendwelchen Staatengruppen irgendwo rumboxieren lassen. Wir haben einen eigenen Wert. Und das, ehrlich gesagt, kann ich verstehen. Jetzt, wenn Sie gucken weltweit, die Renationalisierung, wenn Sie Richtung Trump gucken, wenn Sie manche europäische Staaten gucken, wenn Sie in anderen Regionen der Welt gucken, ist es kein Einzelfänomen. Deswegen glaube ich, ist das, da muss man vorsichtig sein, daraus gleich zu schließen, dass das irgendwie in eine ungute Ecke geht.
Na, aber das ist doch, der Diskurs hat sich doch verengt. Also gucken wir doch auf die erste BJP-Regierung Ende der 90er Jahre das war die Regierung Vajpayee. Dort waren Muslime noch in der Regierung vertreten und Vajpayee hat dafür gesorgt, dass ein Muslim, ein unabhängiger Wissenschaftler, Staatspräsident wurde. Das ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Seit neuestem gibt es ein Einbürgerungsgesetz, das Muslime diskriminiert. Also dieser Diskurs, dieser Hindu-Nationalismus, das ist doch eine Kombination aus militantem Nationalismus mit der Vorstellung, dass nur Hindus wahre Inder sind. Und das wird auch immer offensiver vorgetragen.
Ich teile das nicht, denn ich bin der Ansicht, heute könnte auch noch ein muslimischer Präsident werden. Jetzt haben wir eine von den ethnischen Minoritätengruppen.
Eine Ureinwohnerin, die allerdings Mitglied der BJP ist.
Ja gut, aber ich meine, ist ja kein Verbrechen. Vorher war es ein Unberührbarer. Also es ist nicht so, dass in Indien das alles mit den Füßen getreten wird. Ich glaube, wir haben, das ist ein bisschen etwas, was manchmal auffällt bei den Analysen im Westen, wir sind da zu schnell mit Schubladen. Ein so komplexes Land wie Indien, wo alles stimmt, aber wo das Gegenteil auch stimmt. Wo sie allein schon von der Geschichte der Kolonialzeit, das ja viel an Selbstbewusstsein zerbrochen hatte in Indien. Wenn da ein Präsident kommt, der dieses Selbstbewusstsein zurückbringt, ist es noch nicht per se schlecht. Man muss aufpassen, in der Tat, aber dass sozusagen in die richtige Richtung geht. Aber das mache ich nicht mit einem moralischen Zeigefinger aus dem Westen. Ich habe gar keine Berechtigung und so. Und jetzt komme ich zu den Werten, die Sie gefragt haben. Ich habe ja 40 Jahre im Auswärtigen Amt jetzt gearbeitet und manchmal treten wir da mit einer zu großen Herablassung auf weltweit. Als ob wir im Westen mit unseren Werten, die wir so als Monstranz vorhertragen, immer eine reine Weste gehabt hätten. Was war denn mit der Kolonialzeit? War das mit diesen Werten der Französischen Revolution und der Aufklärung vereinbar? Was ist mit dem Holocaust? Was war mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, der aus Europa und aus Deutschland vor allem passiert ist? Was passierte später in Chile mit Pinochet? Was passierte mit Vietnamkrieg, mit Irakkrieg und so weiter? Da haben wir Doppelstandards und ich verstehe, dass da die Inder sagen, Moment mal, übrigens nicht bloß die Inder, sondern viele Staaten in der Welt, die sagen, nehmt das nicht so selbstverständlich, dass diese Werte, wie ihr sie habt, selbstverständlich überall auch gelten müsst. Ihr müsst euch erstmal auch an die Werte halten und zweitens tretet nicht so auf, als ob wir zu belehren sein.
Mal abgesehen davon, dass liberale Demokratien sich mit ihren Fehlleistungen auseinandersetzen und ihre Fehlleistungen korrigieren, schon weil es ja eine freie Presse gibt, weil es eine funktionierende Opposition gibt, von Belehrung kann doch gerade mit Blick auf Indien schon lange nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil, trotz der Behinderung von Journalisten, trotz der Benachteiligung von religiösen Minderheiten, reden deutsche Politiker beharrlich von einer Wertegemeinschaft.
Ja, aber da kommen wir ja nochmal drauf, sozusagen, wir haben, wenn Sie gucken, weltweit 15% oder 18% der Bevölkerung der Erde sind Teil des Westens. Über 80% sind Teil des globalen Südens. Bloß weil wir im Westen geboren sind, nehmen wir uns das Recht heraus, herabzublicken auf andere Teile der Welt. Oder zu sagen, das ist sozusagen unsere Werte und die Liberalität ist das genau das Richtige. Woher, wie kann ich denn nach Indien gehen und sagen, ihr müsst sagen, eine Demokratie genauso haben, wie es bei uns ist? Die haben eine große Demokratie und sie haben eine starke, robuste Demokratie. Aber jede Demokratie die hat ihre Mankos, auch die deutsche, auch die europäischen Länder. Und wenn es da eine Ausgestaltung gibt in anderen Ländern der Welt, die etwas anders ist, dann finde ich, sollten wir es von mir aus in privaten Gesprächen oder sagen wir, wenn die Türen zu sind, spricht man unter Freunden natürlich alles an, aber wir sollten uns hüten, sozusagen mit dem Megafon aufzutreten und zu sagen, wie es leider öfter mal passiert, dass die Leute kommen, haben nicht so viel Ahnung über die Komplexität des Landes und fordern dann schon ein, gewisse Punkte, die wir uns im Westen vorstellen. So ist es aber nicht.
Also in der indischen Verfassung sind demokratische Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit verankert. Das sind universelle Werte, die die Gründerväter 1947 verankerten, weil sie sie auch für Indien als gültig erachteten. Aber heute betreiben Journalisten Selbstzensur, weil sie politischen Druck fürchten, werden Oppositionspolitiker mit juristischen Mitteln schikaniert und vor allem Muslime werden offen ausgegrenzt und angegiftet.
Ja, aber ich habe dort auch gelebt. Ich habe ehrlich gesagt selten so kritische Journalisten gehört wie in Indien. Und die waren in Sendungen, wo die Fetzen flogen und wo die am Modi kein gutes Haar ließen. Die Opposition oder dass es natürlich Leute gibt, die die anderer Meinung sind, ist ja auch eine Demokratie. Auch das ist ja gut in Indien. Das, die können das ja sagen. Die werden ja nicht verhaftet deswegen.
Naja, aber der Ministerpräsident von Delhi, Kejriwal, ist ja, gerade ins Gefängnis gesteckt worden.
Wie so oft das eben bei uns ist. Wir nehmen dann so einen, sozusagen, vielleicht ist es die Social Medias, die dazu bringen, dass wir einfach keine Zeit mehr haben, sozusagen 3-4 Sätze zusätzlich zu sagen. Nämlich hier, ja, in der Tat, der Bürgermeister von Delhi ist festgesetzt worden, aber er hat vorher 9-mal sich geweigert, bei einer gerichtlichen Vorladung zu erscheinen. Wäre er da erschienen, wäre er nicht verhaftet worden. Und da geht es um Korruptionsfälle und ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist zutreffend, das ist nicht zutreffend. Ich sehe, dass die Opposition oder dass der Bürgermeister Rechtsmittel einlegt und dass das Gericht sich damit befasst. Dann sprachen Sie vorher an das Staatsangehörigkeitsgesetz. Wo Muslime unterdrückt oder
ausgegrenzt ist, ausgegrenzt gilt nicht für
in der Tat Muslime. Steht da, das wird aber verfassungsrechtlich überprüft, in der Verfassung drin ist, darf jemand nicht aus religiösen Gründen benachteiligt werden. Aber bei dem Gesetz geht es darum, dass die ganzen Länder, die um Indien liegen, sind ja fast alles muslimische Länder, von Bangladesch über Afghanistan zu Pakistan. Und da sagen sie, wir geben den Leuten die Staatsbürgerschaft, die sich da in diesen Ländern unterdrückt fühlen. Das sind Christen, das sind Sain und das sind Sikhs und so weiter. Die Moslems brauchen das nicht, weil die in diesen Ländern nicht unterdrückt werden.
Also Herr Lindner, Schiiten in Afghanistan und Ahmadi in Pakistan berichten etwas anderes.
Das kann man gut oder schlecht finden, aber ich finde, man sollte nicht gleich die Schublade mit dem großen Hammer aufmachen und sagen, das ist jetzt eine Drangsalierung der Moslems. Ich bin ja selbst ein liberaler Mensch und gehe in ein Land. Als Botschafter habe ich das immer gemacht, ohne Scheuklappen, ohne Ideologie. Ich möchte mit eigenen Augen sehen, was passiert dort. Und ich kam mit einem Gepäck an allen möglichen Vorurteilen hier an, also in Indien an, Illiberalität und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich habe ein anderes Indien kennengelernt und ein Indien, wo der Modi viel Zuspruch hat.
Bleiben wir erst noch mal bei den Außenbeziehungen. Also wenn Indiens Regierungspraxis von den internationalen Partnern nicht ethisch bewertet werden soll. Also wenn wir Werte besser weglassen sollen, wonach sollte eine Bundesregierung denn dann ihr Verhältnis zu Indien ausrichten?
Interessen.
Welche sind das? Welche haben wir?
Das sind Wirtschaftsinteressen. Das sind, weil, also natürlich, das ist das größte Land der Erde, also gibt es da natürlich Verkaufsmärkte. Aber dann liegt es im Indopazifik, wo wir als Exportweltmeister größtes Interesse daran haben müssen, dass diese Transportrouten und Versorgungsrouten, dass die offen bleiben. Und dann ist in Indien durch seine Größe auch ein Land, das gegenüber China einiges an Gewicht aufbringt und ein Gegenpol auch sein kann zu vielen Polarisierungen, die es sonst gibt, weil Indien sich nicht so leicht polarisieren lässt.
Könnte Indien dann nicht auch sein Gewicht in die Waagschale werfen, damit China sich gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine ausspricht?
Natürlich ist es richtig und aus unserer Sicht völlig klar, dass wir das machen müssen. Aber aus Sicht der Inder und Südafrikas und Länder in Lateinamerika ist die Ukraine weit weg.
Weswegen Indien sich eben auch nicht explizit gegen den russischen Überfall auf die Ukraine dort nicht Position bezogen hat.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die haben den Angriff nicht gut geheißen natürlich, haben es auch kritisiert. Bei den Resolutionen sind sie dort mitgegangen, Mama mit dem Westen und dann Mama mit der russischen Seite. Haben aber durchaus einen Kurs gefahren, der vernünftig ist und der sozusagen aus indischer Sicht einbezieht das Interesse an einer weiteren guten Beziehung zu Russland. Öl, Waffen, keine zu großen Embargo-Schäden, aber der auf der anderen Seite auch das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen auch hochhält und natürlich weiß, dass wenn das dem Putin durchgeht, dieser Aggressionskrieg, dann ist der nördliche Nachbar Indiens könnte versucht sein, auch Grenzen zu verschieben.
China.
Ja, das heißt, wenn das durchgehen sollte, und das so war auch meine Argumentation stets in Indien, da ich sagte, mag ja sein, dass ihr eure Beziehungen hattet zu Russland, das übrigens aus historischer Sicht eine gewisse Emotionalität hat, noch viel mehr zum Kongress, nicht zum Modis Partei, sondern der Kongress war das sozialistische Kongress.
Die ursprüngliche Regierungspartei, die Jahrzehnte regiert hat.
Und ja. da kam eben schon die emotionale Beziehung zu Russland. Aber nochmal, um das zu sagen, aus indischer Sicht ist der Konflikt ist sicher ein gefährlicher, aber er darf nicht alles dominieren.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat in Europa zumindest dazu geführt, dass wir uns noch mehr Gedanken machen über die Diversifizierung von Außenhandelsbeziehungen. Nun verhandelt die EU seit längerem ein Handelsabkommen mit Indien, bisher ohne Erfolg. Warum eigentlich?
Wenn Sie die EU fragen, dann sagen Sie, weil die Inder zu hohe Forderungen gestellt hatten. Also bis 2012 hat man verhandelt und dann seitdem liegt es auf Eis. Jedenfalls sagt die EU jetzt, die Kommission, weil die Inder zu stur waren oder zu harsch vorgingen. Die Inder sagen, die Kommission ist unangemessen aufgetreten. Ehrlich gesagt, ich glaube, beides stimmt.
Ich glaube, die Kommission will umfassende Sozial- und Umweltstandards. Das wäre so die Werte Außenhandelspolitik, die Sie kritisieren.
Das klingt, man kann sich alles sozusagen so hinlegen, so bereitlegen. Dann haben Sie immer den Indien in der Schmuddelecke. Man kann es aber auch so sagen, vielleicht ist es so, dass Europa aus Schutz der eigenen Bauern, des Weins, jeder hat seine eigenen Interessen. Und da macht man dann plötzlich tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse, baut diese Schranken auf. Natürlich Menschenrechte und so weiter, aber vielleicht geht es da wirklich vor allem um wirtschaftliche Interessen. Und das ist eher mein Gedanke.
Herr Lindner, ich möchte mit Ihnen nochmal auf das Innere gucken, weg von den Außenbeziehungen, das Innere Indiens. Eine dritte Amtszeit Modi steht vermutlich an. Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie die gut finden für Indien. Aber worauf führen Sie den Erfolg von Narendra Modi, der BJP unter Narendra Modi, worauf führen Sie das zurück?
Also es ist in der Tat ein interessantes Phänomen, weil ich, wie gesagt, wenn ich in Indien bin, dann spreche ich mit den Rikscha-Fahrern, genauso mit den Waschfrauen und da sehe ich, dass er wie so ein Popstar gefeiert wird. Ich denke, wo kommt das her? Er hat, glaube ich, mit Obama zusammen oder mit irgendeiner Popgröße hat er die größten Followers auf Twitter, zig Millionen. Also da gibt es etwas, was die Leute fasziniert. Was da manche nicht wissen, ist, Modi kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Vater und Mutter waren in der Teeküche, also keine Brahmanen aus hochgestellter Kaste oder aus einer Dynastie oder so weiter. Nein, er hat auch nicht im Ausland irgendwelche Studienabschlüsse gemacht und so. Er hat im Gegenteil, er ist in die Berge zum Meditieren gegangen und so weiter. Also er hat irgendwie so ein asketisches Leben da gehabt, ist nicht verheiratet, widmet seinen Tagesablauf dem Wohl der Nation, ist nicht korrupt, das werfen ihm selbst die Gegner nicht vor. Also das ist das eine, diese Popstar-Qualitäten. Das andere ist, wenn man guckt auf seine Bilanz, dann kann sie die schon auch sehen lassen. Die Wirtschaft hat sich sehr weiterentwickelt. Modernisierung, Infrastruktur, die Flughäfen sind moderner, als wir es uns je erträumen könnten, in Deutschland zu haben. Funktioniert alles schnell, gut. Digitalisierung hervorragend. Wirtschaftswachstum 6%, 7%. Also der hat eine Menge vorzuweisen. Und dazu kommt noch eine Opposition, die sich lange nicht klar war, sollen wir jetzt, sollen wir nicht, wer ist unser Kandidat und so weiter. Also es ist nicht einfach, gegen ihn anzutreten, aber es gibt auch Gründe, warum die Leute für ihn gestimmt haben. Und zwar, er hat zweimal Landslide Victories in den Wahlen gehabt. Also
Erdrutschartige.
Und das kann man nicht einfach so machen. Natürlich wird manche Opposition sagen, das ist deswegen, weil alles drangsaliert wird und so weiter und die Medien sich nicht mehr äußern können und die Politiker weggesperrt werden. Wenn man es sich so einfach machen will, gut, aber so einfach mache ich mir das nicht. Und mein Job war auch immer, objektiv zu sehen, wie tickt dieses Land, wie ist die DNA der Inder. Und da, wenn der Rauch weg ist von der innenpolitischen Diskussion, dann bleibt vieles übrig, was komplex ist. Und ich sage es nochmal, da braucht man, für dieses sperrige Land braucht man, da muss man sich beschäftigen wollen damit. Wenn man es dann tut, dann versteht man auch manches leichter.
Zur DNA Indiens gehört eben auch, gehören diese Popstar-Qualitäten. Das ist im Grunde die moderne Dimension der Halbgott- oder Götterverehrung. Ja. Um Modi ist so eine Art Personenkult entstanden. Also ein Konterfei ist ja überall zu sehen. Es steht sogar auf den Impfzertifikaten für Corona-Impfstoff, glaube ich. Ja. Wird das nicht aber über kurz oder lang auch zum Nachteil? Also zum Nachteil insofern, als das zu Fehlentscheidungen, politischen Fehlentscheidungen führen kann? Ist das nicht eine Gefahr?
Naja, ich glaube, diesen Schuh müssen wir uns alle anziehen in dieser Welt heutzutage. Wie schauen wir auf kurze Social-Media-Notizen? Wie wollen wir schnell ein Symbol haben für etwas? Ich bin jetzt hier kein Wahlforscher, aber man muss gewisse Art von Popularität oder Populismus kombinieren mit einer Seriosität. Und ehrlich gesagt, wenn die das tun in Indien, dann ist es kein Verbrechen und dann machen sie nichts anderes, als viele Wahlen der Welt heute machen.
Sie haben einerseits auf die Popstar-Qualitäten von Narendra Modi verwiesen und andererseits auf seine wirtschaftlichen Errungenschaften. Andererseits herrscht eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Leuten. Junge Leute in diesem Fall alle unter 34, ich glaube 45%. Und zwar besonders in den armen Schichten und in den unteren Kasten. Steckt da nicht doch Explosionsstoff drin, Brennstoff?
Wie gesagt, in Indien ist alles, die ganzen Gegensätze sind alle gleichzeitig da. Innerhalb eines Tages haben sie mehrere Jahrhunderte präsent und mehrere Kontinente präsent. Klar, die Armut ist immer noch sehr groß. Ich will jetzt hier auch nicht zum Apologeten eines Modi auftreten und praktisch nur immer die positiven Sachen nennen, aber man muss nennen, dass er, ich glaube, die UNO 350 Millionen Menschen aus der absoluten Armut rausgeholt hat. Also die UNO-Statistiken sagen nicht mehr, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, von 600 Millionen jetzt auf 200 Millionen, ungefähr so. Also da passiert schon was. Und ja, stimmt, es gibt viele Arbeitslosigkeit, aber es ist natürlich auch so, dass im Jahr 15 oder 18 Millionen Menschen dazukommen zu diesem Land. Also das ist ein Kuba, kommt jedes Jahr dazu. Das heißt, wenn Sie planen, dann müssen Sie schon mal über das hinaus planen, was Sie eigentlich machen. Das sind die Krankenhäuser, die Infrastruktur, die ist schon aufgezehrt, nur durch die Geburtenjahrgänge. Dann haben Sie aber noch nichts Neues bewirkt dazu. Das heißt, diese Herausforderungen, das fand auch die Kanzlerin, als sie in Indien war oder wenn sie den Modi hier mal getroffen hatte und ich als Staatssekretär dabei war, fand sie immer bewundernswert, sagt, wer auch immer in Indien an der Macht ist, es nötigt mir größten Respekt ab, dieses Land zu verwalten mit 28 Bundesstaaten, mit den Territories, mit über 10 Weltreligionen, mit Hunderten von Sprachen. Das zu regieren und das vernünftig hinzubekommen, das muss man erst mal schaffen. Deswegen nochmal mein Plädoyer. Vieles lässt sich hier am grünen Tisch leicht in die Schublade schieben. So leicht ist es nicht mit Indien. Es gibt kein Land auf der Welt, das so viele Herausforderungen hat und bei so vielen Menschen. Und dafür, glaube ich, grosso modo funktioniert es ganz gut.
Herr Lindner, dann zum Schluss nur noch eine Frage. Vor welchen Herausforderungen sehen Sie Indien nach der Wahl?
Ich glaube, die Arbeitslosigkeit, da vorwärts zu kommen, die Modernisierung weiterzumachen, die Infrastruktur weiterzumachen und dann viel mehr noch Produktionen ins Land zu holen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Interessenten, die jetzt aus China weg wollen und sich umgucken, wo könnte man eigentlich hingehen. Und so Plan B, könnte man vielleicht nach Indien gehen. Ich glaube, das will Indien gar nicht so sehr, nur ein schnöder Plan B zu sein, sondern die wollen, dass sie Plan A sind für viele Leute. Und da wollen sie dann eben die nötigen Infrastrukturen aufbauen, dass Unternehmen tatsächlich als Plan A nach Indien gehen. Dazu müssen sie Infrastruktur aufbauen, da müssen sie die Red Tapes beseitigen, also die bürokratischen Hürden und die Korruption noch weiter einschränken und so weiter. All das, glaube ich, ist wichtig, dass sie das fortsetzen. Und natürlich darauf achten, dass die Balance innerhalb des Landes, die Balance zwischen den Religionen und zwischen Minderheiten und Mehrheiten, dass die ausgewogen und in vernünftigem Maß geregelt werden. Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber ich habe da Vertrauen, dass das Indien schaffen wird.
Vielen Dank, Herr Lindner.
Danke Ihnen.
Walter Lindner, ehemaliger deutscher Botschafter in Indien, hat gerade seine Erfahrungen mit Indien und anderen Ländern des globalen Südens in einem Buch niedergeschrieben. Titel: Der alte Westen und der neue Süden. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.